Das Gift und wir. Bierstiftung Schweiz im Gespräch. Mit
Claudia Daniel. Ich arbeite seit mehr als 20 Jahren am Forschungsinstitut für biologischen Landbau im Bereich biologische Schädlingsbekämpfung.
Wie bist du bei dem Gebiet gelandet, in dem du jetzt forschst? Was ist die Faszination für dich?
Ich habe Agronomie studiert und in meinem Studium hat der Professor, der bei uns Pflanzenschutzvorlesungen gegeben hat, gesagt, die Biobauern brauchen keinen Anbauberater, die brauchen einen Psychiater. Und da ich schon immer etwas stur war, war das genau die Motivation, die ich brauchte, um in den Biolandbau zu gehen. Es ist so die Faszination oder beziehungsweise es ist die Spannung, dass es eben keine einfache Lösung gibt, weil es ist einfach, also mir ist es schlicht zu langweilig, wenn ich einen Schädling habe, Insektizid drauf schütte, der fällt tot um und wenn das meine ganze Forschung im Labor ist, das ist doch langweilig. Also schlussendlich ist es eigentlich ein bisschen eine Sturheit mit dem Kopf durch die Wand und eine Neugier auf alles, was noch sein könnte.
Schädlingsbekämpfung im Biolandbau. Wie kann man sich das vorstellen?
Schädlingsbekämpfung, das klingt immer so negativ, so nach Insekten töten. Aber das, was ich eigentlich mache, ist erforschen, wie man Insekten nachhaltig regulieren kann. Also das fängt an damit, dass ich die Verhaltensweisen von Insekten untersuche. Zum Beispiel einige orientieren sich am Duft, andere orientieren sich an Geräuschen und dann versuche, Maßnahmen zu finden, wie man sie möglichst natürlich regulieren könnte.
Ganz Europa redet von einem Systemwechsel, von einer Transformation der Ernährungssysteme. Was ist der Beitrag der Forschung und was sind die Herausforderungen und Probleme, die sich heute stellen?
Als Forscherin in dem Bereich stehe ich wirklich vor dem Problem, dass ganz viel von der Forschung durch die Art und Weise, wie es finanziert ist und wie es gedacht ist, schon in eine Richtung kanalisiert wird. Zum Beispiel, wenn man Forschungsprojekte hat, die nur 3 Jahre laufen. In 3 Jahren kann man keine komplexen ökologischen Zusammenhänge erforschen. Das braucht viel mehr. Wenn ich als Forscherin Karriere machen will, dann muss ich publizieren. Wenn ich publizieren will in einer Doktorarbeit in 3 Jahren, heißt das, ich muss pro Jahr mindestens eine Publikation schreiben. Das heißt, ich muss Labordaten generieren, weil draußen komplexe Zusammenhänge über mehrere Jahre kann man in so einem Zeitraum einfach nicht studieren. Das heißt schon allein, wie die Forschung und die Forschungsfinanzierung ausgerichtet ist, das schiebt das System in eine gewisse Richtung. Schon das schafft Grundvoraussetzungen dafür, dass wir eigentlich am Ende bei Pestiziden und Pestizidforschung landen und nicht bei ökologischer Forschung zu komplexen Zusammenhängen.
Wie sollte ein ideales Forschungsdesign aussehen, in dem man natürlichen Prozessen auf die Spur kommen kann? Was müsste sich ändern? Wie müsste das aufgebaut sein?
Also ich glaube, wenn man im Ernährungssektor von einem Systemwechsel spricht, dann steckt da ja eben der Systemwechsel drin. Und der Systemwechsel darf sich nicht nur auf die Landwirtschaft und auf den Ernährungssektor beschränken, sondern der Systemwechsel muss eigentlich im Denken stattfinden, dass wir die ganze Sache anders denken, dass wir nicht als Forscher nicht denken, okay, wann kriege ich meine nächste Publikation? Das ist die gleiche Denkweise, wie eine Pestizidfirma denkt, okay, wann kriege ich mein nächstes Produkt auf den Markt? Sondern man muss eigentlich viel unabhängiger denken, viel freier. Das Problem bei der Forschung ist auch immer, dass es sich am Ende ja rechnen muss. Das ist eigentlich das Hauptproblem. Und wenn sich was rechnen muss, dann kann man keine Forschung machen, die einfach nur Wissen generiert. Wissen über ökologische Zusammenhänge, wo wir die Bauern dann beraten, wie sie ihre Landschaft einrichten können, damit sie Nützlinge fördern, sondern das sich rechnen endet am Ende immer eigentlich in einem Produkt, was man verkaufen kann.
Hast du selber mit der Beratung von Bauern zu tun?
Ich berate ja eigentlich keine Bauern, aber ich mache ganz viele von meinen Versuchen als Großversuche auf Betrieben. Und da ist man zwangsläufig sehr eng in Kontakt mit den Bauern. Dann kommt man als Forscher da raus in die real existierende Welt. Und dann sagt der Bauer, das geht aber so nicht. Dann steht man als Forscher meistens da und denkt sich, ja, warum denn nicht? Das habe ich mir doch so schön ausgedacht am Schreibtisch. Und dann kriegt man als Forscher meistens sehr viel Input vom Bauern zurück über irgendwelche Zusammenhänge, die man im Labor sich nie hätte vorstellen können, was einfach außerhalb des Denkens, des Labordenkens liegt. Und das finde ich ist eigentlich sehr bereichernd. Und ich glaube grundsätzlich, die Bauern stehen draußen in der Natur und als Forscher sollte man eigentlich viel mehr auf die Bauern hören, denn die wissen, was da los ist.
Was steht dem im Wege? Man begegnet immer wieder der Forschungshaltung, wir wissen, wie es geht und die Bauern sollen das tun, was wir denken. Aber eigentlich muss die notwendige Innovation ja in der Lebenssphäre der Bauern stattfinden und die Forschung müsste sich um die natürlichen Zusammenhänge drehen.
Ich glaube, das ist in gewisser Weise eine Mentalitätsfrage. Ein Forscher, der sagt, ich weiß doch, wie es geht, ist kein guter Forscher, weil der hat die Neugier verloren. Ich glaube, mit dem gesamten Bildungssystem und mit der gesamten Denkweise erziehen wir eigentlich von klein auf die Kinder dahin, dass sie eben wissen, wie es geht. Und es geht ganz viel verloren an Selbstzweifel, an Fragen, an Neugier. Das wird irgendwie ausgeschaltet in dem System und ich weiß nicht genau warum. Und ich glaube, das wäre die Schwelle, wo man drüber kommen muss. Weniger Wissen, mehr Fragen. Und vor allen Dingen mehr Bescheidenheit. Auch anzuerkennen, dass man eben nichts weiß. Also sagen zu können, ich weiß das jetzt nicht. Welcher Forscher kann das? Welcher Berater kann das? Die sagen dann lieber, ja, spritz mal das, damit sie was gesagt haben, damit sie nicht zugeben müssen, dass sie nichts wissen. Aber einfach sagen zu können, ich weiß es nicht, wir müssen da genauer hinschauen, zusammen hinschauen, auf größerem Maßstab hinschauen, über längere Zeit hinschauen, das wäre schon mal viel.
Auf welchen Höfen forschst du? Arbeitest du auch mit konventionellen Bauern zusammen oder nur mit Biobauern?
Primär mache ich meine Versuche bei Biobauern, aber natürlich auch immer wieder auf konventionell wirtschaftenden Betrieben. Gerade wenn wir irgendwelche Mittel prüfen, die im Biolandbau nicht zugelassen sind, dann machen wir das bei konventionellen Bauern. Und durchaus auch diese Begegnungen sind eigentlich sehr wichtig für mich. In Gesprächen auch mit konventionellen Bauern sieht man ja, vor welchen Nöten und vor welchen Entscheidungsschwierigkeiten sie stehen und dass sie häufig keinen anderen Weg sehen, als so in die eine Richtung zu gehen. Und wenn man das sieht, dann merkt man auch, wie viel Druck da ist bei den Bauern. Das vergisst man eben häufig auch, wenn man so an einem gesicherten Bürojob sitzt. Natürlich haben die Bauern Ängste umzustellen. Ich meine, das hätte ich auch, wenn ich mit so einem Betrieb meine Familie ernähren müsste. Und wenn ich nicht wüsste, wo es hingeht, und das ist ja schon ein Sprung. Das wagt man nicht einfach so. Und ich denke, die Bauern sind da auch ganz extrem in ein System eingebunden. Sie müssen wirtschaftlich ihre Höfe bewirtschaften. Sie können nicht zu viel reinstecken. Und dass das mit Angst verbunden ist, das verstehe ich durchaus. Ich glaube, es braucht einfach Modellbetriebe, die zeigen, dass es anders auch geht. Und ich glaube, wenn es einen gesamtgesellschaftlichen Wechsel gibt, wenn die Abstimmungen jetzt angenommen werden, dann ist das Volk, was die Abstimmung annimmt. Und dann ist das Volk, was die Maßnahmen mittragen muss. Das heißt, es muss einen Support und es muss eine Unterstützung für die Bauern geben. Das heißt, man kann dann in dem Moment, wenn man als Volk die Abstimmung annimmt, die Bauern nicht alleine lassen.
Wenn diese Initiativen angenommen würden und wir hätten 10 Jahre Zeit, auf 100% Bio umzustellen, wo würdest du in deinem Bereich der Forschung den größten Forschungsbedarf sehen?
Grundsätzlich gibt es ja heutzutage schon sehr, sehr viele Lösungen. Man hat das gesehen vor ein paar Jahren in Spanien, die spanischen Gewächshäuser, wo Greenpeace immer wieder Studien hatte, Pestizidrückstände, Belastungen im Peperoni, in Tomaten. Und irgendwann haben sich deutsche und englische Supermarktketten entschlossen, wir wollen keine Mehrfachrückstände mehr, haben das als Richtlinie festgelegt. Und ein Jahr später waren die spanischen Gewächshäuser mehr oder weniger pestizidfrei. Da wurden Lösungen umgesetzt, die schon da waren, Lösungen, die komplizierter sind als einfach Pestizide spritzen. Und es hat genau den klein bisschen Druck gebraucht, damit die Lösungen auch umgesetzt worden sind. Bei einer Annahme von den Initiativen wird es die ersten Jahre erstmal schwierig für die Bauern, weil sich das Denksystem ändern muss, weil die Bauern viel mehr auf Vorbeugung von Krankheiten setzen müssen, anstatt auf Bekämpfung. Das heißt, man muss einfach das Ganze früher anfangen zu denken und anders denken. Und ich glaube, das wird schwierig für die Bauern. Es braucht Ausbildung für die Bauern. Es braucht Beratung. Und Lösungen sind eigentlich schon relativ viele da. Also die Methoden sind eigentlich da, aber sie sind viel teurer als die Pestizide. Und was man dann damit macht, das ist dann auch wieder ein gesamtgesellschaftliches Problem. Man kann dann nicht sagen, okay, ihr Bauern nehmt die teuren Methoden, aber produziert zum gleichen Preis weiter. Auch da muss man überlegen, was man will. Schlussendlich, glaube ich, werden sich die Kosten die Waage halten, was man jetzt an Trinkwasseraufbereitung zahlen muss, um die Pestizide rauszuholen, was man an sonstigen Nebenkosten hat. Es verlagern sich die Kosten einfach, aber man muss das eigentlich als Gesellschaft entscheiden.
Du hast gesagt, das Denken der Bauern müsse sich ändern. Wie kann man sich das konkret vorstellen?
Es muss viel früher anfangen. Das heißt, zum Beispiel beim Rapsglanzkäfer heute wartet man im Frühjahr, bis die Rapsglanzkäfer in die Felder einfliegen, zählt die Käfer und entscheidet dann, ob man spritzen muss oder nicht. Meistens muss man spritzen. Wenn man keine Spritzung zur Verfügung hat, muss man früher anfangen zu denken. Das heißt, im Herbst vorher, wenn der Raps gesät wird, muss man sich Gedanken machen über den richtigen Saattermin, über die richtige Sorte, über die richtige Düngung, damit der Raps stark als kräftige Pflanze in den Winter geht. Man muss sich Gedanken machen, wie man im Frühjahr den Boden lockert und die Pflanze möglichst kräftig und stark durch den Winter kriegt, dass sie gar nicht mehr so anfällig für die Schädlinge ist. Und das beginnt natürlich viel früher. Ja, man muss das ganze System in einem Zusammenhang denken. Also die Pflanze steht im Boden, der Boden ist vom Klima beeinflusst, die Pflanze steht in der Landschaft, wo Wald in der Nähe ist oder wo Feuchtigkeit ist. Das hängt doch alles zusammen. Das kann man nicht isoliert denken, nur einen Schnipsel rausnehmen und dann sagen, das schaue ich mir an und links und rechts schaue ich nicht.
Wenn du 10 oder 20 Jahre in die Zukunft schaust, was muss wesentlich anders sein als heute?
Also ich glaube, primär muss sich das Bewusstsein ändern. Das Bewusstsein für das, was eigentlich schon da ist, das, was wir nicht selber machen, sondern das, was da ist, nämlich die Ökosystemleistung. Das heißt, es sind Bienen da, die bestäuben, es sind Nützlinge da, die Schädlinge bekämpfen. Das alles ist eigentlich da. Aber wir schätzen es gering, weil in der Rechnung von Bauern tauchen nur die Kosten für Dünger, für Pestizide auf. Deswegen hat das für den Bauern einen Wert. Es taucht der Ertrag auf, aber alles, was gratis zur Verfügung steht, das wird viel zu gering geschätzt. Und ich glaube, das mehr zu schätzen, das wäre eigentlich das Wichtigste. Und zwar nicht nur in der Landwirtschaft, sondern in der Gesamtbevölkerung. Das heißt, wir landen immer wieder bei der gleichen Antwort. Es muss sich im Denken was ändern. Es muss sich, also bevor sich in der Landwirtschaft was ändern kann, muss sich grundsätzlich in unserem Denken und in unserer Wertschätzung was ändern. Und das ist schwierig, ne? Und man hofft, dass wenn die Initiativen angenommen werden, dass das auch ein Zeichen dafür ist, dass sich im Denken der Bevölkerung was ändert, dass die Wertschätzung dann dafür da ist.
Gib uns doch ein Beispiel für deine Forschungsarbeit.
In unserer Gruppe am Fiebel hatten wir ein sehr langjähriges Forschungsprojekt. Es ging darum, die Schädlinge im Kohlanbau zu reduzieren. Und wir haben uns als erstes gefragt, der Schädling ist da. Wo sind die Gegenspieler vom Schädling? Das haben wir relativ schnell herausgefunden. Es gibt Schlupfwespen, die Schädlinge parasitieren. Und dann haben wir uns gefragt, okay, was können wir tun, damit die Schlupfwespen gefördert werden? Wir haben dann im Labor ganz zahlreiche Versuche gemacht, geschaut, was sind die Bedürfnisse von den Schlupfwespen. Man weiß, dass sie Pollen und Nektar brauchen, um sich zu ernähren. Und es sind insgesamt 4 Doktorarbeiten darüber gelaufen, zur Frage, was genau braucht der Parasitoid für Nektar, zu welchem Zeitpunkt, welcher Zusammensetzung. Auch die Form von den Blüten, die den Nektar anbieten, ist nicht egal, sondern die Schlupfwespen müssen auch an den Nektar rankommen. Das alles haben wir im Detail untersucht und geprüft und haben uns gefragt, was ist jetzt die beste Pflanze, die wir im Feld haben müssen, um die Schlupfwespen wirklich optimal zu fördern. Und nach mehreren Jahren Forschung, nach 4 erfolgreichen Doktorarbeiten, sind wir zum Ergebnis gekommen, die Kornblume. Und mich hat das Ergebnis einerseits froh gestimmt, die Lösung ist ja schon da, und andererseits pessimistisch, weil wir haben 4 Doktorarbeiten gebraucht, um nachzuweisen, dass das, was wir als Lösung brauchen, eigentlich schon da ist. Und die Geschichte geht eigentlich noch weiter. Ich gebe ja Vorlesungen an der ETH in Zürich und präsentiere die Projekte vor Studenten. Und ich habe den Studenten das Projekt präsentiert. Und dann gedacht, die Studenten können das auch nachvollziehen, dass es eine ökologischere Landwirtschaft braucht. Aber nach der Vorlesung kam ein Student zu mir und hat gefragt, okay, wenn wir jetzt wissen, welche Nektarqualität es braucht, welche Form es braucht, damit die Parasiten das annehmen, welchen Zeitpunkt es braucht, dann könnten wir doch eine Maschine entwickeln, die wir aufs Feld stellen, die wir mit Drohnen bewirtschaften, wo wir dann von zu Hause, vom Computer aus sehen, wie das im Feld steht und dann damit die Schlupfwespen fördern. Und das hat mich dann wieder total pessimistisch gestimmt, weil wozu braucht es das? Wozu? Es ist nicht nötig eigentlich. Es ist schon da. Zumal es würde ja auch nicht funktionieren. Die Zuckerlösung, die eine Pflanze produziert, ist immer frisch. Die Zuckerlösung, die man da anbietet, trocknet ein, es ist störanfällig, es ist Es ist viel robuster, wenn man das die Natur machen lässt. Aber dazu braucht es Vertrauen. Und eine gewisse Erkenntnis, dass wir eben nicht alles in der Hand haben. Und deswegen, glaube ich, arbeite ich auch so gern mit den Bauern zusammen, weil die Erkenntnis, dass man selber nicht alles in der Hand hat, ist bei den Bauern noch viel stärker da. Die wissen, dass man alles gut machen kann, am Ende kommt ein Hagel, dann ist alles futsch. Man hat es nicht in der Hand. Im Labor als Forscher kriegt man schnell mal noch einen Größenwahn und denkt sich, huh, ich kann alles machen. Aber eigentlich, man hat es nicht in der Hand.
Möchtest du noch etwas sagen?
Das Schwierige als Wissenschaftler ist, dass man eigentlich nie wirklich ernst genommen wird. Man hat Szenarien, man hat Resultate, man hat Ergebnisse, man sieht, dass Insekten sterben weltweit, man sieht, dass Insekten sterben auf landwirtschaftlichen Flächen, man sieht, dass Bienen sterben seit Jahrzehnten. Die Wissenschaft schreit eigentlich, aber es passiert nichts. Man wird nicht gehört, weil die Leute das einfach schlicht noch nicht am eigenen Leib spüren. Und dann sagen sie, ja, ja, die Wissenschaftler, die machen Panik, die wollen nur Angst schüren. Und schlussendlich, ich weiß nicht, wie man darüber kommt. Es braucht einen Bewusstseinswandel in der Bevölkerung, auch wissenschaftliche Resultate ernst zu nehmen. Wenn gesagt wird, jetzt ist die Zeit, um Maßnahmen zu ergreifen, dann ist jetzt die Zeit. Dann sollte man ein gewisses Vertrauen auch in die Wissenschaft aufbringen. Und dann hat man noch Zeit, um gemeinsam drüber zu diskutieren. Wenn man erst wartet, bis die Katastrophe da ist, bis man völlig gegen den Baum gefahren ist, dann kann man nicht mehr entscheiden und gestalten, sondern dann muss man nur noch reagieren. Und ich glaube, genau dieses Zeitfenster sollten wir nutzen. Jetzt ist die Zeit, um miteinander Maßnahmen zu gestalten und um miteinander zu überlegen, was wir eigentlich wollen und in welchem System wir produzieren wollen.
Liebe Claudia, Dankeschön.